die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikart. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Kann ein Jugendbuchverlag zur Marke werden? Und wenn ja, wie? Und was macht eine starke Marke eigentlich aus? Darüber diskutieren Dr. Stefan und Mr. Ralf mit Nina Grünberger, Geschäftsführerin des Nord-Süd-Verlags, der für seine starken Bilderbücher bekannt ist. Und damit Tür auf zur Kinderbuchpraxis.
Ja, dann herzlich willkommen, Nina Grünberger.
Ja, Co-Geschäftsführerin, ist das korrekt so, von Nord-Süd?
Ja, Nord-Süd-Verlag in Zürich ansässig.
Ja, genau. Hallo, willkommen, danke für die Einladung.
Hallo. Gerne. Es geht um das Thema Marken. Wir wollen es heute einer Fragestellung widmen. Wie oder ob überhaupt, vielleicht gar nicht wie, sondern ich würde mich erstmal fragen, ob ein Verlag tatsächlich durchschlagend zu einer Marke wie Tesa, Nivea, Uhu, das ist vielleicht die Latte Odol. Sehr hochgesetzt, Odol werden kann. Genau.
Und ja, dann auch die verschiedenen Stufen, eine Marke, die ja gegenüber dem Buchhandel als Marke auftritt oder dann, sage ich mal, die Königsdisziplin.
Beim Endkunden.
Beim Endkunden, beim Käufer, bei der Käuferin, die sagt, das Buch aus dem Verlag, gibt's da was Neues? Und nicht mehr wie jetzt, wo wir, oder so allgemein, wo wir sagen, der neue Fitzek, ist der schon da? Oder
aber
die
frag
neue
mal,
Funke?
Frag mal, in welchem Verlag der Fitzek erscheint.
Ja.
Da ist schon wieder das weiß ich jetzt nicht. Also da fängt es schon, glaube ich, an. Nach meiner Erinnerung ist es so, es gab vor, aber das ist auch schon ein paar Jahre her, gab es eine Untersuchung, Endkundenuntersuchung und allein vom Erscheinungsbild, das ist ja nochmal eine Stufe drunter sozusagen, aber immerhin beim Erscheinungsbild und da gab es bei Büchern, gab es eigentlich nur zwei Verlage. Das eine war Diogenes mit dem Weiß, weil es immer gleich aussieht und bei Wagenbach diese schmale Salto-Reihe, die in rotes Leinen gebunden ist und tatsächlich aus jedem Buchregal, weil sie so schmal ist, raussticht. Und ich kann mich an frühere Zeiten noch erinnern bei DTV, Celestino Piatti, der das gestaltet hat, der ist auch ein Schweizer,
genau
oder?
Genau so ist es, ja, nee. Ja, doch.
Ja, ist es, genau. Genau, Celestino Piatti, der also, ja, legendär war und bei Diogenes war es übrigens auch mal Tommy Ungerer. Der hat auch eine Zeit lang alle Taschenbücher gemacht, glaube ich. Das war auch, die kannte man auch sofort wieder.
Also wir haben schon wahnsinnig viel über Marke und über Verlage und über Erscheinungsbild CD gesprochen und ja, du bist bei Nord-Süd, aber nicht nur das, du machst auch Fortbildung oder ja, Seminare und da geht es eben auch um Markenaufbau und Strategie. Und dann ist es natürlich besonders spannend zu hören, wie du das als Verlegerin für zum Beispiel Nord-Süd siehst oder auch mit dem Blick auf andere Kinder- und Jugendbuchverlage.
Ja. Also es ist, ihr habt völlig recht, das ist ein ganz entspannendes Thema und ich glaube, deswegen fasziniert mich das auch so. Und die Beispiele, Stefan, die du gerade gebracht hast, die DTV-Cover von Piatti oder die Diogenes-Cover, die immer einheitlich daherkommen. Es gibt ja auch inzwischen andere Verlage, die das so handhaben, Kein und Aber beispielsweise mit dem Farbschnitt. Das ist Marke. Also das ist natürlich nur ein Teil von Marke, das ist das Packaging, wo quasi durch die Covergestaltung, durch die Produktgestaltung für Wiedererkennung gesorgt wird, für Inszenierung natürlich auch. Und das ist nur ein kleiner Bruchteil, wo Marke in quasi Gestalt tritt, aber definitiv ein sehr wichtiger. Und um eure Eingangsfrage zu beantworten, selbstverständlich können auch Verlage zur Marke werden. Weil Marke ist ja im Grunde alles, was man als Endkunde an Merkmalen oder Eigenschaften mit einem Produkt, aber auch mit einem Unternehmen in Verbindung bringt. Und die Beispiele, die ihr gerade gegeben habt, sind eigentlich der beste Beweis dafür, dass das auch für Verlage gelingen kann.
Aber da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also ich glaube, bei zum Beispiel jetzt, wenn wir Diogenes und Wagenbach jetzt nehmen, ob man da das sofort mit allen Inhalten in Verbindung bringt. Also ich glaube, ich ein bisschen anders wie bei Brockhaus. Wenn man früher gesagt hat, ja, der Brockhaus, da wusste man, aha, da war sofort sozusagen die Welt zwischen diesen mehreren Bänden, da war alles enzyklopädisch drin, da war klar, was einen erwartet.
Ist natürlich bei einem Sachbuch oder bei einem bei einem Nachschlagewerk, bei einem Lexikon
ja, auch ein Tick einfacher. Ja, eben, also Einheit und Form, also irgendwie ja. So. Und vielleicht noch Langenscheid, wenn man so sagt, da ist es auch, da hat man das Wörterbuch. Aber bei Belletristik finde ich es schwieriger, oder?
Ja, das ist interessant, dass du das als Beispiel nimmst, weil man weiß dann inhaltlich, was einen erwartet. Du hast jetzt irgendwie Langenscheid und so weiter genannt. Aber es kann ja auch ein bisschen übergeordneter sein. Also man weiß, was einen an Qualität erwartet. Selbst wenn man jetzt irgendwie mit einem Autor oder einer Autorin konfrontiert ist, die man so noch nicht kennt, wenn man weiß, bisher haben mir die Diogenes-Bücher immer ganz gut gefallen oder ich weiß, Diogenes steht für Qualität, dann lässt man sich auch auf was Neues ein. Und das ist eigentlich genau das, was Marke kann.
Gibt's da ein Beispiel sozusagen, wo man sagt, das hat durchschlagend funktioniert?
Das hat durchschlagend...
Seit 100... Also, also ich überlege gerade, wo man das... Also wo du sagst, da ist sozusagen die Gattung, verbindet man
damit?
Also
da fällt mir jetzt ein Beispiel ad hoc ein, das aber sich nicht in der Buchbranche, sondern außerhalb gespielt hat. Aber ich meine, Apple ist da ein wunderbares Beispiel. Apple ist bekannt geworden mit Computern und hat dann die Smartphones entwickelt. Und davor waren es ja noch die iPads. Genau. Und da wusste man natürlich auch nicht, auf was man sich einlässt als Kunde, aber man hat gewusst, Apple steht dafür, Dinge neu zu denken, Apple steht für Qualität, Apple steht für Design und man hat sich da als Kunde drauf eingelassen. Und das ist genau, womit Marken spielen, dass selbst wenn man vielleicht neuen Produkten begegnet oder neuen Künstlern oder neuen Themen, dass man sich drauf einlässt. Und das macht man natürlich nicht einfach so, das macht man, weil man zu dieser Marke Vertrauen hat und im Idealfall zu diesem Unternehmen und diesem Verlagshaus.
Da gibt's natürlich in der Buchbranche, gibt's, glaube ich, schon auch ein Beispiel. Ihr kennt, wenn ich jetzt euch so, ich habe es jetzt leider nicht da, aber so und so, wenn ich so ein kleines, so formatiges, gelbes Heftchen hätte, das ist gar nicht dick, da weiß man immer, dass Literatur sozusagen drin ist und ich glaube, man hat auch so den Eindruck, also wer es in diesen Kanon, sage ich mal, schafft, der ist irgendwie, naja, ich weiß nicht, Weltliteratur ist das schon zu groß, aber der ist schon mal ziemlich oben. Also wenn der es geschafft hat, in diese gelbe Reihe Reclams Universalbibliothek aufgenommen zu werden. Also das wäre so ein Beispiel, wo seit über 100 Jahren es funktioniert. Das Gelb hat übrigens changiert im Laufe der Jahrzehnte immer mal. Aber das wäre so ein Beispiel.
Das ist ja auch.
Aber es ist ja doch auch speziell.
Also das funktioniert natürlich unter der Klammer Klassiker. Also das ist ja auch der Claim, mit dem Reclam geht. Wir machen Klassiker. Also man weiß, man erwartet da jetzt Klassikerliteratur oder die bekommt man. Und das ist, was ich, das finde ich auch sehr schön, dass Reclam ist ein sehr gutes Beispiel, wo das tatsächlich, wo eine sehr, sehr starke Marke ist und wo man weiß, was man bekommt. Übrigens ein Beispiel, weil der Ralf vorhin schon gesagt hat, ich gebe auch Kurse dazu. Ich habe beim Schweizer Branchenverband im Herbst eine Weiterbildung gegeben zum Thema Marke in der Buchbranche und ich mache dann immer ganz gerne mit den Teilnehmenden so ein kleines Gedankenspiel und zwar: Die Marke kommt zur Tür herein, also quasi eine Marke zu personifizieren. Und ich habe sie gebeten, dass sie sich ein Verlagshaus aussuchen sollen, das sie dann beschreiben. Und da gebe ich dann immer so Dinge vor, wie beispielsweise, wie tritt diese Marke auf, wenn sie jetzt eine Person wäre, wie sieht sie aus, wie bewegt sie sich, wo lebt sie, wie bewegt sie sich fort, was macht sie in ihrer Freizeit. Und ich habe die Teilnehmenden gebeten, dass sie uns vorab nicht verraten sollen, welchen Verlag sie sich aussuchen. Und sie haben dann vorgelesen ihre Beschreibung und wir haben dann erraten, um welchen Verlag es sich handelt. Und es waren zwei tatsächlich dabei, die sich Reclam ausgesucht haben. Und es haben alle sofort diese Person, die da beschrieben wurde, als den Reclam-Verlag identifiziert. Also
jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie diese Person sich dann beschrieben hat. Wie sah die denn aus?
Naja, wie würdest du sie denn beschreiben, also, Ralf?
Klassischer Zweier. Klassischer Zweireiher.
Nee, gelber Ölmantel.
Höchstens 1,50 groß. Ja, hat irgendwie so einen schwarzen Spalken auf der Brust, auf seinem gelben T-Shirt.
Okay, wie haben die sich beschrieben? Also klassisch oder distinguiert? Nee, ja. Oder wie haben die sich beschrieben?
Also es war ein älterer Herr meistens mit einer Lesebrille und so einem Tweed-Sakko. der sich für Klassiker interessiert hat, der eine große Bibliothek hat, einen Lederohrensessel, in dem er da schmökert und sitzt. Und ja, und da war man dann schnell bei Reklam.
Ich hätte mir auch vorstellen können, über die Schulklassenlektüre sozusagen zu kommen. Absolut. Weißt du, also es wäre dann
so ein Oberstudienrat.
Die Jungen, die halt sozusagen, also ich glaube, die Bekanntheit hat Reklam dadurch erlangt, dass halt wirklich Generationen damit irgendwie schon in Berührung gekommen sind. Das ist ja, glaube ich, die große Kunst. Du kannst ja nur dann Marke werden, wenn du, jetzt hätte ich gesagt, zwangsweise, aber wenn du einmal damit auch konfrontiert wirst, ohne dass du selber jetzt wenn du in Buchladen gehst, ich weiß nicht, ob du sofort mit einem Reklamheftchen rauskommen würdest, aber wenn du einmal damit konfrontiert bist und das mehrmals und dann heißt zu Hause, sagt dann, was weiß ich, die Mutter und auch die Großmutter, das hatte ich auch schon oder sowas, dann weiß man, oh, da ist es irgendwas, was offenbar schon lange gibt. Also ich glaube, das ist ja diese Gnade der langen Überlieferung, ja.
Naja, aber Reklam ist halt doch, ich finde es halt auch wieder nicht so ganz eindeutig, weil ja, Reklam ist das Gelbe, der Klassiker. Also alles, was in dieser Form erscheint, ist dann durch diesen Reklamstempel auch zum Klassiker geworden. Also Janosch gibt es da ja irgendwie auch schon. Und
Kindergeschichten, ja, Robert Gernhardt. Robert
Gernhardt Gedichte. Also das ist ja wirklich eine ganz große Bandbreite. Daneben gibt es von Reklam aber auch noch Bücher, die eben absolut nicht im kleinen Format, nicht für 3,77 Euro mit irgendwas, sondern die jetzt, sage ich mal, eher gegen andere Bücher stehen und wo ja dann diese sichtbare Zuordnung zu Reklam erstmal nicht da ist, sondern wo jetzt irgendwie...
Die Frage ist, wo ist es beim Endkunden? Was hat der Endkunde abgespeichert, würde ich mich fragen. Also ja, hat er das kleine Gelbe abgespeichert oder hat er diesen großen Kosmos, was Reklam ja tatsächlich hat?
Aber das ist ja genau, das ist ja dieser interessante Spagat. Also man assoziiert mit Reklam das, womit man wahrscheinlich als erstes mal mit Reklam in Berührung gekommen ist, und das war die Schulliteratur. Aber Reklam ist natürlich noch ganz viel mehr. Aber wichtig, glaube ich, am Ende ist einfach, dass man mit Reklam Qualität assoziiert. Und ja, das ist wichtig.
Ja, ja. Genau. Also wer es geschafft hat, sozusagen der Schriftsteller, der es geschafft hat, dort zu landen, der ist quasi im kleinen Olymp.
Ja.
Ja, ist schon so.
Wer dann auch noch den blauen Band mit den Materialien dazu hat, also der ist dann quasi...
zweisprachig, die violettere, ja genau, oder Magenta, ich weiß gar nicht. Gab es da auch bei den Kursen, die du gehabt hast, hatte da auch eins der Teilnehmer vielleicht Kinderbuchverlage genannt?
Ja, das war tatsächlich auch. Einer hat Nord-Süd beschrieben, was ich recht lustig fand, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin.
Ist keiner drauf gekommen, sagst du? Das sind doch nicht wir.
Das sind doch nicht wir, genau. Aber das ist natürlich auch etwas, was ich sehr schön finde, weil Nord-Süd ist ja auch ein sehr traditionsreicher Verlag, über 60 Jahre alt. Und das ist auch ein Merkmal tatsächlich, dass Marken mitbringen. Marken brauchen eine gewisse Zeit, um zu entstehen. Das heißt, das waren jetzt alles eher Verlage, die beschrieben wurden, die es schon recht lang gibt, weil Marke entsteht nicht über Nacht und von heute auf morgen, sondern Marke braucht Zeit.
Fallen uns im Kinder... Ich überlege jetzt nochmal bei der Optik, weil wir eben das Reklamgelb hatten und davor waren wir bei den Covern im Kinder- und Jugendbuchbereich. Also ad hoc würden mir zwei einfallen. Das eine ist das Ravensburger Dreieck sozusagen, das teilweise dezent, teilweise stärker, manchmal auch gar nicht, je nachdem, wie man es haben will, eingesetzt wird. Das könnte man, aber es wird gar nicht jetzt, weiß ich, gibt es auch bei Spielen sozusagen, dieses Dreieck. Und dieses bei Belz und Gelberg, dieses Orange, was
aber jetzt auch nicht mehr die auch große nicht mehr Rolle spielt, weil also ja, die früheren Bücher waren ja auch die Hardcover noch, ja, da waren ja durchaus noch diese orangen Elemente drauf. Mittlerweile hat man die jetzt gar nicht mehr so intensiv.
Ist aber auch so ein 70er-Jahre-Gelb, finde ich. Orange, ne? Also hatte damals, glaube ich, war das sehr hip. Und inzwischen ist der Farbton, da kann jetzt keiner was dafür, aber...
Ja, es sind interessante Beispiele. Also beispielsweise auch das Ravensburger Blaue, das blaue Dreieck, auch das steht ja für Qualität. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass Ravensburger das natürlich bei den edukativen Produkten sehr stark einsetzt. Da, wo sie jetzt beispielsweise auch im Young Adult Bereich sind, da halten sie mit diesem Genau, genau. Halten Sie das zurück und gehen einfach mit dem Schriftzug. Und die Dinge, die ihr jetzt beschreibt, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil von Marke, aber natürlich auch nur einer. Ja, das ist die Bildmarke und die Wortmarke und die Farbwahl. Was mir jetzt noch einfällt als Beispiel, wäre auch ganz klassisch und legendär das Pixi-Buch, ja, diese 10x10 Zentimeter, wo wir Marke quasi in einer gewissen Form transportieren. Also jetzt nicht über eine Farbe, sondern über eine Form. Es sind immer 10x10 Zentimeter, es sind immer 24 Seiten. Und ich glaube, wenn man das vorgelegt bekommen würde und sagt, um welches Buch handelt es sich, und selbst wenn vorne nicht Pixi draufsteht, könnte jeder sagen, das ist Pixi.
Also ähnlich wie bei Reklam sozusagen. Da würdest du auch, kannst du ein Blanketbook haben sozusagen, leicht labberig. Es gibt diese Notizhefte, interessant. Also die sind ja völlig leer, aber du weißt sofort, du siehst es von hinten und weißt schon, was eigentlich, denkst hoch, wieso ist das leer, und dann fällt es dir auf, es ist ein Blanketbook. Ja, das stimmt, Pixi. Ja. Aber wie kann denn jetzt ein Verlag, ein Kinderbuchverlag, wie kann er denn zur Marke werden? Also wenn er vorhat, lange, lange am Markt zu sein, und ihn gibt es schon 50 Jahre und er sagt, jetzt machen wir aber mal was, damit wir in den nächsten 50 Jahren so wie Reklam oder sowas, weil es einfach zu einer festen Marke wird. Auf was muss er sich einlassen? Wozu muss er vielleicht bereit sein? Wie kann er vorgehen strategisch?
Ja, also ich glaube, wenn man sich mal einig ist, dass Marke ein ganz großer strategischer Vorteil ist, dann stellt sich natürlich die Frage, wie baut man eine Marke auf? Und es gibt ja diesen schönen Satz von Simon Sinek, people don't buy what you do, they buy why you do it. Also Leute kaufen nicht das Produkt, sondern das Warum. Und Simon Sinek hat auch den Golden Circle begründet. Das ist ein Modell aus dem Marketing, das sagt, erfolgreiche Marken können immer erklären, warum es sie gibt und warum sie etwas tun. Also sie können ihre Motivation erklären, sie können ihren Sinn und ihren Purpose beschreiben. Und ich glaube, das ist das, womit man starten sollte, dass man in wenigen Sätzen auf den Punkt bringen kann, warum es einen gibt. Und ohne dieses Warum macht es eigentlich gar keinen Sinn zu starten, weil das Was und das Wie, das in diesem Golden Circle quasi auch beschrieben wird, also im Kern steht das Warum, und dann gibt es drumherum eine Scheibe, das Wie, und dann noch einmal ein drumherum das Was. Und damit beschäftigen sich sehr viele Unternehmen. Also sehr viele Kinderbuchverlage sagen, wir machen Kinderbücher. Und sie sagen vielleicht auch noch, wie sie machen, aber warum sie diese Kinderbücher machen, was sie mit diesen Büchern erreichen wollen, das ist eigentlich das, was sie dann von den anderen unterscheidet und was im Grunde der Markenkern ist.
Ja, und bei Diogenes ist es ja so, da gibt's, ich glaube, weiß nicht, ob der noch gilt, aber zumindest habe ich den mal gefunden beim Suchen, diesen Satz, Diogenes-Bücher sind weniger langweilig. Das ist ja im Grunde der Versuch, so ein bisschen also eine Art Mission Statement für Diogenes zu formulieren. In diesem Satz soll sich das so konzentrieren, und in meiner kleinen Verlagsgeschichte, in meiner persönlichen, bei Rowohlt gab es damals die Aussage von Nikolaus Hansen, Rowohlt ist die Speerspitze des Mainstream.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Fanden manche Lektorinnen und Lektoren komisch und nicht passend. Ich glaube, da steckt aber trotzdem eine ganze Menge drin, weil es hat einfach den Verlag wo positioniert. Also ähnlich wie jetzt Diogenes sagt, naja, wir sind eigentlich die unterhaltsamere Bücher machen als die langweiligen anderen Verlage, war jetzt auch das so eine, oft in dieser Bandbreite des Verlegens, eine Positionierung an einer bestimmten Stelle, wo man sagt, wir wollen viele Bücher verkaufen, wir wollen aber trotzdem ganz vorne sein und nicht so Massenzeug machen. Also es gibt aus diesem Feld, wo man sich bewegt als Verlag, dann doch eine Platzierung, eine Verortung an einer Stelle, wo man sich wohlfühlt und wo man glaubt, dann auch diese Marke aufbauen zu können. Und das ist, glaube ich, schon schwierig für viele Verlage, insbesondere wenn man sich dann auch nachher anguckt, dass ja Illustratorinnen und Illustratoren in 7 verschiedenen Verlagen Titelillustrationen machen. Also dass die Titel ja, wenn man den Verlagsnamen abdeckt, schon erstmal gleich aussehen oder vom Stil her eher die Illustratorin den Illustrator repräsentieren als den Verlag. Und dann muss man ja schon viel, viel tiefer gehen, um rauszufinden, warum ist das eine Buch denn jetzt dort erschienen, das andere Buch bei einem anderen Verlag? Und was genau ist dieses Why dieser Verlage? Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, die man irgendwie erarbeiten und definieren muss und die sehr, sehr viel Arbeit mit sich bringt. Und habt ihr das für euch klar und sauber definiert, was das bei Nord-Süd ist?
Also das Schöne ist, dass Nord-Süd vor über 60 Jahren von Brigitte und Dimitri Sigdjanski gegründet wurde. Also es war ja, waren ja zwei Eigentümer, die das damals, ein Ehepaar, das gegründet hat, im Zürcher Oberland, quasi aus ihrem Wohnzimmer heraus. Und die hatten ein ganz starkes Why. Die hatten ein ganz starkes Warum. Die wollten Bücher machen für Kinder, Bilderbücher, die anders waren als das, was sie damals am Markt in den 60ern vorgefunden haben. Ich meine, das erste Buch des Verlags war Der Clown sagte Nein, ja. Das ist auch eine ganz starke Geschichte, die es auch inzwischen schon mehrfach wieder im Verlag, das Programm erschienen ist, neu illustriert wurde und die diese Verlags-DNA eigentlich ganz gut zusammengefasst hat. Dinge anders machen, anders denken. Und sie wollten, und das spiegelt sich auch im Verlagsnamen wieder, Nord-Süd, Bücher machen für Kinder von Nord bis Süd über alle Kulturen hinweg und sie aber auch mit hochwertig illustrierten Bilderbüchern quasi für sie machen. Also sie wollten Kindern Zugang zu hochwertiger Illustration verschaffen. Und dieses Why hat sich seit der Verlagsgründung eigentlich durchgezogen und durchgetragen. Wir haben beim Verlagsjubiläum, zum 60. Verlagsjubiläum, haben wir ja auch eine Kampagne gemacht, wo wir die Bilderbuchbande ins Leben gerufen haben. Und ich habe damals, war ich nicht angestellt beim Verlag, ich war damals in einer Markenagentur, habe das aber für den Verlag auf selbstständiger Basis gemacht. Und das war ganz spannend, weil ich mit den Kolleginnen damals erarbeitet habe, wofür steht eigentlich der Verlag, wofür steht Nord-Süd. Und wir haben beispielsweise auch uns die Werte vom Verlag angeschaut. Und es war damals ganz augenscheinlich, dass ein Wert von Nord-Süd derart herausgestochen ist in den Gesprächen und in diesen, ich habe dann mit ihnen ein Polaritätenprofil gemacht, da kann man so verschiedene Werte dem Verlag zuordnen. Und es haben wirklich gesamt alle Kolleginnen damals angekreuzt und angegeben, dass Nord-Süd menschlich ist. Und aus diesem Wert der Menschlichkeit haben wir dann die Bilderbuchbande entwickelt. Und ich glaube, dass wir gerade auch mit dieser Kampagne damals zum 60. Verlagsjubiläum mit der Bilderbuchbande sehr schön nochmal rausarbeiten konnten, wofür der Verlag steht und wie er positioniert ist. Und aus dieser Idee und aus dieser Positionierung ist ja dann auch ein Sammelband entstanden. Den gab es mittlerweile, gibt es auch schon die, gibt es drei verschiedene Editionen davon. Und ja, also ich glaube, Nord-Süd hat eine, würde ich sagen, ein sehr starkes Markenverständnis und Markenbewusstsein, das wir eigentlich auch versuchen, jeden Tag zu leben.
Aber ist es nicht bei Nord-Süd ein Ticken einfacher, gerade weil es sich vor allem um Bilderbücher handelt und also nur ein Segment bedient, während jetzt ein Verlag wie, nehmen wir jetzt mal Fischer, mit verschiedenen Imprints oder verschiedenen Verlagsmarken selber dann auch noch mehrere Vollprogramme hat, wo man ja vom Bilderbuch bis zum Jugendbuch, Young Adult, was auch immer, so eine ganze Bandbreite bedienen muss. Ist das nicht ungleich viel schwerer, das auch so konzentriert in so ein Markenprofil zu überführen?
Ich würde sagen, jein. Also natürlich braucht es mehr Ressourcen, aber ich würde sagen, wenn sich diese Arme oder diese Äste jeweils ein starkes Markenverständnis haben, dann funktioniert das genauso wie bei einer Einzelmarke. Also wir haben ja auch, ich meine, wir alle kennen Beiersdorf und unter Beiersdorf fungieren auch verschiedene Marken. Es gibt da jetzt noch ganz viele andere Beispiele von Dachmarken, unter denen dann verschiedene Einzelmarken angesiedelt sind. Aber ich glaube, wenn diese einzelnen Akteure, die für diese Marken quasi zuständig sind, ein Markenverständnis haben und nach außen tragen und diese Marke aufbauen, dann steht dem eigentlich überhaupt nichts im Wege. Also ich denke da jetzt beispielsweise auch an Kiepenheuer und Wietsch mit Kiwis Fair, mit Mona Lang, die da als Programmleiterin im letzten Jahr dieses New Adult Imprint aufbaut. Und mein Eindruck von außen ist, dass die wirklich in kürzester Zeit zu einer Marke geworden sind und einfach auch sehr genau sagen können, wofür sie stehen.
Die Frage ist, wie das außen wahrgenommen wird. Also bei Beiersdorf, ich glaube, frag 1000 Leute auf der Straße, Otto Normalverbraucher, die werden sagen, Beiersdorf habe ich noch nie gehört. Aber wenn du sagst Nivea, na klar kenne ich Nivea oder was auch immer für Produkte sie haben. Da ist die Marke das. Und jetzt weiß ich nicht, wenn ihr bei Fischer wart. Ich glaube, Fischer hat ja in dem Moment, wo sie zur eigenständigen GmbH, zum Verlag geworden sind vor 2 Jahren, hatten die auch vor der Überlegung gestanden, wie nennen wir uns. Sie haben eine Vielzahl von Marken gehabt. Und ich glaube, es war ein kluger Schachzug, die Marke unter ihren Marken rauszufiltern, die nur mit Kinder- und Jugendbuch verbunden werden kann oder konnte und wo auch jeder einen sehr positiven Eindruck hatte, das war Sauerländer. Also nimmst du Sauerländer. Ich hätte, sag ich mal, es am grausamsten oder sowas hätte ich gefunden, die hätten sowas genommen wie Fischer Junior. Ja, das ist immer die Verzwergung. Mach's noch ein bisschen kleiner, da kommt ja unser Junior. Also das ist so, da hast du einen Stein, also die haben bewusst die stärkste Marke sozusagen, wo im Buchhandel wird damit nichts anderes als Kinder- und Jugendbuch verbunden. Das ist ein kluger Schachzug. Du kannst, glaube ich, unter den Marken dann immer eine, und das machen einige Verlage, sie nehmen eine starke, wenn sie überlegen, eine starke raus. Ne?
Hätte ich jetzt etwas anders beurteilt, aber das ist dann, glaube ich, meine persönliche Sicht, weil ich glaube, dass Sauerländer auch eine sehr traditionelle Marke ist.
Ja, ja.
Und nicht in dem Bewusstsein der jetzt jungen Käufer so verankert ist, dass man daraus wahnsinnig viel machen kann. Aber das ist nur eine persönliche Einschätzung. Ich glaube, dass eine Marke wie Duden oder Bibliografisches Institut oder Brockhaus, das gab es ja auch, waren ja auch Teile, und dass die von der Bedeutung der Marke her und von der Lebendigkeit her ein bisschen mehr Potenzial gebracht hätten. Aber
Duden ist ja nur eine Lizenz, darfst du ja gar nicht nehmen, weil die gibt's ja noch. Ja, ja. Aber wenn ich dich jetzt frage, welcher Verlag, da musst du auch erstmal nachdenken, weil das hat ja auch 10-mal sich verändert, also die Eigentümer sozusagen.
Aber der Begriff Duden ist erstmal
eben, ist auch ein starker Begriff. Unter Duden weiß sofort jeder was, ist auch positiv besetzt, das ist auch schon was. Aber bei der Bilder ist es nicht so Bilderbuchbande, dass fast eher dann die Bilderbuchbande eine Marke geworden ist als Nord-Süd, dass die stärker zieht als, also wenn ich jetzt mal in Richtung Endkunden denke, würde ich fast sagen, ja, also Bilderbuchbande ist, also toppt Nord-Süd.
Aber das ist ja auch nicht schlimm. Also
nee.
Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also die Bilderbuchbande, also es gibt verschiedene Prinzipien, wenn man mit Marke arbeitet, an die man sich halten sollte. Und eines ist die Erzählbarkeit und das Storytelling. Wir alle wissen, dass Geschichten uns emotional berühren und dass wir sie uns einfacher merken als Sachinformationen. Geschichten berühren Dinge in unserem Gehirn, wo Sachinformationen nicht hinkommt. Und das führt dazu, dass wir uns diese Informationen leichter merken. Ja, es führt dazu, dass wir uns damit identifizieren. Und wenn jemand unter dem Begriff Bilderbuchbande, ja, was ja eine Emotionalisierung ist der Marke Nord-Süd, sich damit identifiziert, dann ist das Beste, was uns passieren kann. Also das ist es gibt dieses Thema Erzählen und Benennen und die Dinge im Grunde, komplexe Dinge runterbrechen auf eine emotionale Ebene, ist eigentlich das, was Marken tun sollen und was die Aufgabe von Marken ist. Und deswegen würde ich sagen, das ist überhaupt kein Problem, wenn das hier in diesem Beispiel gelungen ist.
Das heißt auch immer so schön Markenpersönlichkeit. Da steckt ja immer diese Person schon drin, die du vorhin auch durch die Tür hast reinkommen lassen, als verkleideter Verlag.
Absolut.
Naja, du hast auch gesagt, wir leben das jeden Tag. Das sagt sich leicht, aber da würde ich nochmal sagen, wie sieht das aus, wenn wir leben das jeden Tag? Also wie lebt ihr das jeden Tag?
Ja.
Der Alltag ist ja grausam manchmal.
Der Alltag ist grausam, du sagst es ja. Das ist natürlich so eine schöne Floskel, gell? Wir leben das jeden Tag. Also ich würde sagen, ganz einfach, also wir sind ja bei der Bilderbuchbande, steckt ja dieser Wert Menschlichkeit dahinter. Und ich würde sagen, es ist beispielsweise, wie wir miteinander umgehen, wie wir aber auch mit unseren KünstlerInnen umgehen, wie wir mit den Menschen umgehen, mit denen wir zusammenarbeiten. Es gibt bei uns, würde ich sagen, einen respektvollen Umgang miteinander. Es gibt eine gelebte Fehlerkultur. Es ist auch eine Rückmeldung, die wir ganz oft bekommen. Also unsere Verlagstüren sind offen. Man kann uns jederzeit erreichen. Also auch Herwig, Bitsche, der Verleger und Co-Geschäftsführer und ich. Man kann uns jederzeit per E-Mail schreiben. Ja, wir sind nicht, wir verstecken uns nicht. Jeder ist im Grunde kontaktierbar. Jeder ist da. Wenn man bei uns, wenn wir Besucher haben und die bei uns im Verlag zur Tür reinkommen, ist es meistens immer ein Staunen, ja, wie, was ihnen da entgegenkommt, wie unsere Verlagsräumlichkeiten gestaltet sind. Also ich glaube, es ist einfach ein Selbstverständnis fast, wie wir miteinander arbeiten und wie wir miteinander umgehen. Und das ist wahrscheinlich, was ich meine mit, dass wir das jeden Tag leben. Also ich glaube, sonst hätten die Kolleginnen das auch nicht angekreuzt damals. Das ist ja keine Vorgabe, die gemacht wurde, ja, und sondern das ist ja etwas, was aus ihnen kam. Und ich glaube auch, dass deswegen die Bilderbuchbande als Marke so gut funktioniert und so gut funktioniert hat, weil es eben kein Lippenbekenntnis ist. Und ich glaube, deswegen wurde sie auch im Buchhandel verstanden, deswegen wurde sie auch bei den LeserInnen verstanden, weil es authentisch ist. Und das ist natürlich, Menschen merken sehr schnell, ob man es ernst mit ihnen meint und, oder nicht, oder ob eine Marke es ernst meint oder nicht. Und was natürlich nicht funktioniert, ist eine Marke am Papier zu entwerfen. Eine Marke, hinter einer Marke steht Haltung, hinter einer Marke stehen Werte. Und wenn man das dann nach außen kommuniziert und außen trägt, dann funktioniert's. Andersrum wird's nicht funktionieren.
Wie merkt denn der Endkunde, sozusagen der Käufer, wie merkt der das? Also die im direkten Kontakt stehen, Buchhändler und so weiter, die können das merken, weil da immer Menschen dazwischen geschaltet sind. Aber der Kunde, der jetzt im Buchladen das Buch hat, oder derjenige, der im Online-Shop, da ist es noch schwieriger irgendwie vielleicht, aber wie merkt der das anhand des Produkts?
Ja, also ich glaube, unsere Produkte, da wäre jetzt vielleicht der Wert Menschlichkeit nicht der erste, der mit uns assoziiert wird, das ist eher die Qualität. Was wir aber machen, ist gerade im Bereich Direktmarketing, wir haben das Nord-Süd-Magazin, das jetzt, ich glaube, jetzt mittlerweile schon 13 Jahre gibt, dass wir direkt an unsere LeserInnen verschicken, kostenlos, wo wir immer unser Frühjahrs- oder Herbstprogramm vorstellen. Und in diesem Magazin schreibt wirklich jeder im Verlag, von PraktikantIn bis VerlegerIn, einen kleinen Artikel, einen kleinen Beitrag und was er an diesem Buch so toll findet und beschreibt im Grunde dieses Buch. Das ist eine sehr persönliche Art, mit LeserInnen zu kommunizieren. Ein zweites Beispiel, das mir einfällt, ist der Newsletter von Herwig Bitsche. Bei uns gibt es einen Newsletter, natürlich einen Verlagsnewsletter, den schreibt Herwig einmal im Monat selber. Und das ist ein sehr persönlicher Blick in den Verlag und hinter den Vorhang und hinter die Kulisse, den er da gewährt. Und da kommt natürlich das Menschliche auch wieder zum Vorschein. Aber ich glaube jetzt, wenn man ein Buch von uns im Buchhandel in der Hand hält, da ist es wahrscheinlich eher ein anderer Wert, der mit uns assoziiert wird, das ist wahrscheinlich das Thema Qualität.
Ja. Und siehst du das bei vielen anderen Verlagen auch, was du jetzt so für Nord-Süd geschildert hast, dass man dort auch über solche Fragen nachdenkt oder genauso weit ist wie ihr, dass man auch dort eine Haltung entwickelt hat oder ein Markenversprechen?
Absolut. Absolut. Es gibt gerade im Kinderbuch sehr viele Verlage, die Marke sehr gut verstehen. Also da fallen mir jetzt gleich mehrere Beispiele ein. Eins ist sicher der Tesla Verlag, die diese wahnsinnig starke Was ist was Reihe haben. Die haben ja auch diesen wunderschönen Claim, Wissen macht stark, wo sie eben auch die Positionierung wunderbar auf den Punkt bringen. Dann diese Reihe ist auch schon sehr alt. Ich glaube, die gibt es seit den 60ern. Ein jüngeres Beispiel wäre sicher Magellan, ja, mit dem Claim natürlich Magellan. Magellan hat, weil du wegen der Haltung gerade auch gefragt hast, sich sehr früh auf das Thema Nachhaltigkeit, auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt und das sogar ja eben auch in diesen Claim aufgenommen, natürlich Magellan. Jedes Buchcover ist mit einem Störer versehen, das darauf aufmerksam macht. Also da gibt es einige Beispiele, ja. Also das sind jetzt eben Verlage, aber es gibt dann natürlich auch noch, es können ja Verlage zur Marke werden, es können aber auch, wie wir wissen, ja Reihen zur Marke werden. Das war eben schon, wie genannt, die Pixi-Reihe beispielsweise bei Carlsen, eine der erfolgreichsten Buchreihen überhaupt aller Zeiten. Und das ist natürlich auch ein ganz starkes Markenverständnis, das Carlsen hat. Und die haben ja mehrere starke Reihen. Also da ist ja Pixi jetzt nur ein Beispiel. Da gibt's ja auch die Conny und da gibt's ja auch die Schule der magischen Tiere und Harry Potter und was weiß ich was. Also absolut, ja.
Gut, was die Conny für Carlsen ist für euch dann entweder der kleine Eisbär oder der Regenbogenfisch oder also ihr habt die ja auch diese. Sozusagen die Marke in der Marke, oder? wie man das nennen soll.
Ja, die starke Backlist.
Ja, ja, aber ich sag mal mit Reihentiteln, wo man sofort weiß, also ich glaube, viele Leute erkennen sofort den Regenbogenfisch wieder, aber wenn du jetzt einfach fragen würdest, und sie wissen schon, welcher Verlag das ist, würden sie schon erstmal überlegen, welcher Verlag das sein kann. Aber den Regenbogenfisch, den wissen sie, und sie wissen vielleicht auch, dass es derselbe aus demselben Hause kommt wie der kleine Eisbär oder der Nadette oder was auch immer.
Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es sind die drei Fragezeichen. Weil da im Grunde ja von drei Fragezeichen Kids als Line-Extension nach unten bis zu jetzt dem Erwachsenenroman, den Andreas Eschbach geschrieben hat.
Ja, und drei Ausrufezeichen und so weiter.
Drei Ausrufezeichen, ja. Und auch diese Touren, die ja die Sprecher machen, wo er im erwachsenes Publikum kommt, um eigentlich die Jugendbücher zu hören, die dann auf der Bühne live nochmal präsentiert werden. Also das ist dann schon eine Markenwelt mit einer ganz unterschiedlichen, das ist im Grunde das Nivea des Kinderbuchs, wenn man so will. Von der Creme bis zum Shampoo und Pipapo funktioniert das bei den drei Fragezeichen auch ganz gut. Aber da glaube ich, wird man auch wieder Leute finden, die dann nicht mal wissen, wie der Verlag heißt, der dahinter steht. Aber da ist dann einfach die Markenpräsenz der drei Fragezeichen so überstrahlend, dass das andere gar nicht mehr ins Gewicht fällt. Ist dem Verlag wahrscheinlich
egal. Also eben, ich würde da genau wieder bei der Bilderbuchbande sagen, das ist in dem Moment irrelevant. Da ist die Marke, sind die drei Fragezeichen, da ist die Marke der Regenbogenfisch. Also wahrscheinlich wüssten auch viele Leute, dem würden wahrscheinlich auch Markus Pfister dann nicht einfallen, ja, weil sie, also das ist ja auch oft, fällt der Regenbogenfisch ein. Und ich würde sagen, solange ihnen der Regenbogenfisch einfällt, ist alles gut. Und das, was du gerade beschrieben hast, Ralf, mit diese Marke erlebbar zu machen, ja, das ist ja ist ein wunderbares Beispiel mit den drei Fragezeichen. Und was da auch wunderbar gelungen ist, ist der sogenannte Generationensprung. Weil gerade im Verlagswesen ist es ja auch immer so ein heikler Moment. Es gibt da jetzt eine Leserschaft, aber was ist, wenn die rauswächst, ja? Was kommt dann nach? Und im Idealfall sind das dann irgendwann mal die Eltern, ja, die dann ihren eigenen Kindern wieder den Regenbogenfisch oder die drei Fragezeichen kaufen. Und da ist es für Verlage natürlich immer ganz spannend. Man muss auf der einen Seite mit der Zeit gehen und zeitgemäß bleiben, und die Marken dürfen nicht aus der Zeit gefallen wirken, und gleichzeitig muss aber eine gewisse Kontinuität da sein. Sie müssen nach wie vor vertraut wirken. Sie müssen nach wie vor erkannt werden. Ja, sie dürfen sich nicht so verändert haben, dass man sagt, oh, das ist aber nicht, was ich aus meiner Kindheit kenne, oder das ist aber nicht, woran ich mich erinnere. Und das ist eine gar nicht so einfache Aufgabe, die gerade auch Kinderbuchverlage da leisten. Aber da gibt es Beispiele, wo das sehr gut gelungen ist. Also die Pixi-Bücher sind eines davon.
Also dann sind wir gespannt jetzt auf den Sommer, wenn Nina im Eisbärenkostüm auf Tournee geht, um den Eisbären populär zu machen.
Noch populärer.
Noch populärer, genau. Um sozusagen auch die nächste Generation davon zu überzeugen. Das ist die Tour durch Kindergärten und Grundschulen.
Die Eisbärbande.
Die Eisbärbande, genau.
Ja, ist doch schön. Da fällt uns einiges ein.
Ja, fällt uns also das.
Ich rufe euch dann
jetzt
mal an, ja, genau.
Dann wird diese Marke, genau, dann wird diese Marke, die wird immer populärer. Genau, und dann sehen wir, was wir an Marken dann entdecken. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
Vielen Dank euch.
Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.